Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen, mein Gast ist der Bundestagsabgeordnete Karamba Diaby. Schön, dass Sie da sind.
Guten Morgen.
Ich könnte Sie ja auch als promovierten Chemiker, leidenschaftlichen Hallenser, als Kleingarten-Experten und Fan vorstellen oder ersten Bundestagsabgeordneten, der im Senegal auf die Welt gekommen ist. Bei dieser Aufzählung, gibt es da etwas, was Sie früher selbst nicht für möglich gehalten hätten, wenn man Ihnen das so erzählt hätte?
Ja, also die Kombination von allen hätte ich mir am Anfang nicht vorgestellt, weil es eine und andere ist dann später dazu gekommen. Aber eine fehlt, ich bin Sozialdemokrat, das sollte man auch ergänzen.
Sehr wichtig, gut, dass wir nochmal drauf hingewiesen. Wir wären aber, glaube ich, sogar auch drauf gekommen. Ich klinge ja bei Kleingärten ein. Wir werden da später nochmal ausführlich drüber sprechen. Erstmal vorneweg interessiert mich, warum begeistern Sie Kleingärten so?
Ja, mich interessiert wirklich das Thema Bundeskleingartenwesen, weil ich der Meinung bin, das Bundeskleingartengesetz hat Regelungen, die wir auch in der Gesellschaft überall brauchen. Das sind wirklich Orientierungen, die da sind, dass man festlegt, also wie miteinander auch umgegangen wird, indem man die Regel im Kleingartenanlage respektiert, Drittel, Drittel, Drittel bei der Verwendung, aber auch, dass man auch sich darum kümmert. Ne? Und das ist dann alles festgelegt im deutschen Bundeskleingartengesetz. Und das finde ich hervorragend, weil in unserem Grundgesetz sind auch Regelungen drin, die festgelegt sind, zum Beispiel die Würde des Menschen unantastbar, Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, Religionsfreiheit. Und wenn man das vergleicht, dann kann ich nur sagen, man sollte das Bundeskleingartengesetz lesen, um wirklich zu wissen, dass es Parallelitäten gibt zu unserem Grundgesetz, die auch Regeln aufgestellt hat, die auch unser Zusammenleben definiert.
Also Regeln als gemeinsame Grundlage. Genau. Mhm. Darüber werden wir nochmal sprechen. Das ist ja nur ein Aspekt der spannenden Lebensgeschichte von Karamba Diaby, die im Senegal beginnt und uns heute Vormittag bis in den Deutschen Bundestag führen wird. Karamba Diaby, Umwelt- und Bildungspolitik sind zwei Schwerpunkte seiner Arbeit. Er muss sich aber immer wieder, auch ganz persönlich, mit Rassismus und Gewalt auseinandersetzen. Vor einigen Wochen erst, im Januar, da hat es einen Anschlag auf sein Bürgerbüro in Halle gegeben. In der Scheibe waren Einschusslöcher. Gibt es eigentlich mittlerweile Hinweise auf die Täter?
Nein, es gibt immer noch keinen Hinweis auf die Täter. Die Ermittlungsbehörden haben mir letzte Woche mitgeteilt, dass sie dran sind, dass sie ihre Arbeit weiter fortsetzen und bin zuversichtlich.
Bei dem Anschlag auf Ihr Bürgerbüro ist es ja nicht geblieben. Eine Woche später haben Sie eine Morddrohung erhalten. Gab es da einen Moment in den letzten Wochen, wo Sie darüber nachgedacht haben, vielleicht sogar mit der Politik aufzuhören?
Ja, man muss wirklich wissen, dass so etwas kann man nicht einfach wegwischen. Das bleibt schon ein bisschen an einem hängen. Allerdings weiß ich aber auch, dass das Ziel solcher Personen, die solche Gewalt anwenden, egal welche Motive dahinter stehen, ihr Ziel ist einfach, Menschen einzuschüchtern. Und ich lasse mich nicht einschüchtern. Und ich weiß, dass die überwiegende Mehrheit der Menschen in dieser Gesellschaft für eine offene Gesellschaft sind, für eine demokratische und gewaltfreie Auseinandersetzung ist. Deshalb habe ich meinen Mut nicht verloren und meine Zuversicht auch nicht verloren dadurch. Das schaffen Sie bei mir nicht, auf keinen Fall.
Wenn Sie sagen, das lässt sich aber nicht so einfach wegwischen, gibt es denn Situationen, wo Sie tatsächlich Angst haben?
Angst ist auch das letzte Mittel, was man in diesem Zusammenhang haben sollte. Ich habe keine Angst. Ich mache mir natürlich Sorge, insbesondere über die Gesellschaft. Wie weit kann das jetzt gehen, wenn es zunehmend Menschen gibt, die Gewalt als ihre Mittel jetzt sehen und nicht die ganz demokratische, normale, würdevolle, respektvolle Auseinandersetzung miteinander. Wenn Menschen das nicht mehr sehen, und das ist schon bedenklich. Und zweitens mache ich mir natürlich auch Sorge um meine Mitarbeiter, die eigentlich meistens da sind. Ich bin ja zum Teil in Berlin, in 22 Wochen im Jahr habe ich Sitzungswochen in Berlin, da bin ich nicht da. Die Mitarbeiter sind fast immer da. Und da mache ich mir natürlich auch Sorge darüber, sollte was passieren, dass Menschen zu Schaden kommt, wie gehst du damit um? Kannst du denn deine Arbeit weiter so, wie wir es jetzt machen? Darüber mache ich mir Sorge. Aber ich weiß, dass, wie gesagt, die Solidaritätswelle, die ich erfahren habe, sowohl von Hallenserinnen und Hallenser als auch in Social Media im Allgemeinen, das gibt uns als Team Mut und dann zuversichtlich, dass die Arbeit soll weitergehen und wir sollen uns auf keinen Fall einschüchtern lassen.
Aber Sie haben ja auch Familie, was ist mit der?
Ja, also meine Familie kriegt alles mit, aber ich versuche, ich habe immer versucht, meine Familie aus der ganzen Sache da rauszunehmen, dass sie ja nicht im Mittelpunkt stehen und die sollen entscheiden, an welcher Stelle sie wo zu sein haben, aber ich versuche dann weitestgehend sie rauszuhalten aus meiner politischen Tätigkeit, Aktivitäten, die sollen die Zielscheibe sein.
Wenn Sie sagen, ich lasse mich nicht einschüchtern, ich mache weiter. Es gibt ja aber doch Situationen, das beschreiben Sie in Ihrem Buch mit Karamba in den Bundestag, wo Sie schon überlegen, wo Sie abends lang gehen und wo lieber nicht. Und diese permanente Bedrohung oder dieses permanente Überlegen, wie lebt es sich mit diesem Druck?
Ja. Ja, das hat in den 90er Jahren schon angefangen, in Wendezeit, wo die ganze Gewaltwelle war. Das ist ja bekannt, Mölln, Rostock, Lichtenhagen, Hoyerswerda und so weiter.
Sie sind selbst auch verprügelt worden.
Ja, so einmal am 28. Mai 1990, 18 Uhr, das werde ich auch nicht vergessen. Ja, seitdem ist es also, dass ich dann sage, man muss nicht darauf ankommen lassen. Ich kenne Orte, ich weiß, welche Uhrzeiten, wo ich der Meinung bin, da kannst du zufällig bestimmte Leute treffen, falsche Leute, falscher Ort, falsche Uhrzeit. Wenn man das weiß, dann geht man damit andersrum, als wenn man da einfach naiv einfach in die Welt rumrennt. Ne? Also das heißt nicht, dass No-Go-Area, wie einige da sagen, so breit jetzt zu definieren ist, solche Orte. Nein, aber ich denke schon, man muss so auf sich ein bisschen aufpassen, ohne jetzt Angst zu haben.
Ja, aber das ist doch fürchterlich, wenn man darüber immer nachdenken muss.
Ja, ich will das nicht kleinreden, aber ich sage einfach, das gibt überall. Naja, wenn Sie in New York sind oder Teile von Berlin oder so oder auch bestimmte Parks und so, das hat mit Menschen mit Migrationshintergrund nicht zu tun, hat mit Deutschen ohne Migrationshintergrund auch nicht allgemein zu tun, sondern die Gesellschaft ist nun mal so, dass man nicht alle Menschen so in dieser Richtung lenken kann, zu sagen, bleib anständig, greifen Leute nicht an oder pöppel die Frauen nicht an oder sowas. Ja, das ist leider eine Realität in der Gesellschaft, nicht nur in Deutschland, nicht nur in Europa. Das heißt, man muss schon ein bisschen vorsichtiger sein, aber Angst zu haben und dann sein Leben einzuschränken, wie die Minderheit, die laut ist, überall jetzt zu merken ist, das sollte nicht dazu kommen. Also ich, wie gesagt, ich mache meine Tätigkeiten in Halle ganz normal. Ich habe mein Bürgerbüro vor allem Mitte in der Stadt, in Fußgängerzone, zwischen den Kneipen, also noch zentral. Gibt es nicht. Das heißt, ich bewege mich ganz normal in Halle, mache meine Wahlklassarbeit, gehe in Kleingartenanlagen am Wochenende, mache Laube-zu-Laube-Tour, spreche die Kleingärtner an, Rententhema, Grundrente, das kommt endlich mal. Habt ihr mitbekommen? Wisst ihr, dass wir uns dafür eingesetzt haben? Habt ihr noch Fragen dazu? Pflege, Kosten der Pflege, Ausbildung, Ausbildungsbezahlung und so weiter und so fort.
Da merkt man auch, das sind die Themen, die Ihnen eigentlich als Politiker auch wichtig sind. Wie anstrengend ist es dann immer wieder auf Rassismus oder sich mit Rassismus auseinandersetzen zu müssen?
Ja, ich bin bei Ihnen jetzt im Studio das allererste Mal. Ich hätte mir gewünscht, seit 6 Jahren, dass Sie mich einladen, dass Sie mich mal fragen, Herr Jabi, wie steht denn die SPD zu Bildung, zu Forschungspolitik in Deutschland? Aber das heißt nicht, dass das heutige Thema nicht wichtig ist. Wir müssen darüber reden, wir müssen sensibilisieren. Es müssen viele Menschen mitbekommen, dass das Thema momentan sehr wichtig ist, dass jeder auch sensibilisiert wird, sich darüber Gedanken zu machen, was kann ich dazu leisten. Insofern ist beides okay.
Wir reden natürlich über alle anderen Themen auch noch, das schon mal als kleiner Hinweis an dieser Stelle. Was kann denn jeder Einzelne leisten? Also Sie haben gerade von der Solidarität gesprochen.
Ja, also ich denke, einerseits muss auch klar sein, dass wenn Gewalt in der Gesellschaft zunimmt, dann muss jeder wissen, jeder kann auch mal dran sein. Das sehen wir an Beispielen der letzten Monate und Wochen. Und das ist das eine. Das andere ist, man darf nicht nur den Kopf schütteln oder diese Empörungswelle, die wir registrieren. Das ist gut, dass die Leute mitbekommen, dass etwas Schreckliches passiert ist. Aber jeder soll sich wirklich beim Kaffeetisch mit den Kolleginnen und Kollegen bei Omas 80. Geburtstag oder mit den Freunden in der Kneipe auch mal sich Gedanken darüber machen, was in Hanau passiert ist. was kann ich denn machen? Beispielsweise, wenn Fake News verbreitet wird, die dazu führen, dass manche dann mit Wut rumrennen, mit Waffen und andere Leute angreifen. Solche Fake News, die dann wirklich Vorstufe sind für Gewalt, aber auch Redebeiträge im Deutschen Bundestag und in den Landtagen, die wir immer wieder erleben, die andere Menschen dazu führen, dass sie Wut bekommen, weil sie sie berufen auf irgendwelche Thesen, die gar nicht stimmen, dann sollte man sich damit auseinandersetzen. Aber auch die Frage stellen, wo hast du denn die Information? Also ich habe das im Internet gelesen, ist doch keine Quelle. Da muss man ganz genau fragen, wo im Internet und so weiter und so. Und hast du das richtig überprüft und so weiter. Also ich denke schon, dass jeder von uns kann seinen Beitrag leisten, denn diese Gesellschaft ist offen. Wir wollen das auch so haben, friedlich miteinander. Das kommt aber nicht alleine. Da muss jeder wissen, dass er auch was machen kann.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Karamba Diawi. Sie sind im Süden der Republik Senegal aufgewachsen, in einem Dorf. Was ist das für ein Ort?
Ja, Massassoum liegt im Süden vom Senegal und hat momentan 7000 Einwohner. Ja, wunderschön, an einem Fluss, an dem ich aufgewachsen bin, Sungurunguru. Dort habe ich eine wunderschöne Kindheit dort gehabt. Allerdings ein bisschen trauriger, da ich meine Eltern nicht kenne. Meine Mutter ist gestorben, war 3 Monate alt, mein Vater, ich war 7 Jahre alt. Aber meine große Schwester, die 17 Jahre älter ist, und ihr Mann, die haben sich wirklich um mich gekümmert. Ich habe das viel, viel später gewusst, dass sie nicht meine Eltern sind, könnte mit den Kindern von denen ganz friedlich, ganz normal und sehr gut versorgt dann weiter wachsen, also dort leben und dann auch die Schule ganz normal besuchen.
Warum? Sie haben gerade erzählt, also Ihr Vater ist 7 Jahre alt gewesen, als er gestorben ist.
Nee, ich war 7 Jahre alt.
Genau, natürlich. Genau, Sie sind 7 Jahre alt, als er gestorben ist. Warum hat er Sie nicht aufgezogen bis dahin? Warum sind Sie bei Ihrer Schwester groß geworden?
Ja, also die Umstände waren nun mal so, dass er dann entschieden hat, dass meine Schwester da mich großzieht. Und dann, er hat dann später dann an Familie, also andere Kinder. Und das war so eine familiäre Entscheidung wahrscheinlich. Und ich habe das nicht bereut und habe ganz ehrlich auch wirklich nicht mitbekommen, dass mein Schwager nicht mein Vater war, dass meine Schwester nicht meine Mutter war, und bin mit ihren Kinder, die später dann gekommen sind, sehr, sehr gut zusammen aufgewachsen.
Wie war das, als Sie das dann erfahren haben?
Ja, das war ein Schock, weil als mein Vater gestorben ist, haben dann Erwachsene dann zu mir gesagt, ja, schade, Beileid, dass dein Vater sagt, wie bitte? Mein Vater war heute, ich habe mit ihm zusammen gefrühstückt, das kann doch nicht sein. Der ist doch zu Hause. Die haben gesagt, nein, dein Vater ist doch gestorben. Sage, nein. Dann bin ich nach Hause gegangen, ich habe meiner Schwester gesagt, also die erzählen mir solche Geschichten, dass mein Vater gestorben ist, der kommt doch gleich. Dann war meine Schwester dann natürlich richtig entsetzt, dass ich das doch jetzt erfahre.
Hat sich dadurch für Sie was verändert im Verhältnis?
Es hat sich ein bisschen verändert, weil ich da lange, lange damit gerungen habe, zu sagen, angefangen habe zu überlegen, na, was ist denn der Unterschied jetzt? Ja? Dass meine Schwester, habe ich herausgefunden, was ist der Unterschied zu einer Mutter, normale Mutter, die, wenn sie hier wäre, oder, der ist doch nicht mein Vater. Und wie wäre er, wenn mein richtiger Vater wäre? Ich habe keinen Unterschied mitbekommen. Irgendwann habe ich mich damit abgefunden.
Ihre Schwester, die Sie quasi dann als Kind angenommen hat, und Ihr Schwager genauso, das war ja dann eigentlich eine sehr große selbstlose Tat.
Ja, ich meine, das hat mit der kulturellen, mit der Tradition in Senegal auch so zu tun, dass das keine Seltenheit ist, dass Familien sich gegenseitig unterstützen. Dass man zum Beispiel sagt, also jemand hat schwierige Lebenssituation, dass die Kinder werden in andere Familie, oder dass man in einer Schule in einem anderen Ort besucht, dass dann Verwandtschaft sagt, okay, kann unser Kind bei dir bleiben, oder auch bei guten Freunden, wie bei mir der Fall war, als ich die weiterführende Schule besuchen müsste, müsste ich dann in eine Stadt, wo ich keinen Mensch kenne, aber mein Schwager kannte jemanden, in einem Führungsstrich. Er hat den nur einmal gesehen. Die haben sich fantastisch verstanden. Und dann hat er gesagt, das ist mein Freund. Da kannst du bei dem mal fragen, ob du da leben kannst, um deine Sekundarschule zu machen.
Und das ist dann total verbreitet?
Das ist total normal. Ob das heute so überall zu machen ist oder zu finden in Senegal, das will ich jetzt nicht unterschreiben. Aber damals war das total normal. Die Solidarität und vor allem diese interfamiliäre Solidarität, die ich wirklich genossen habe, aber das hat mich sehr geprägt und das war damals für mich, für mein Leben auch unheimlich wichtig, dass ich diese Unterstützung hatte von meinem Schwager, meiner Schwester und auch ihre Freunde. Das war gut.
Ist es dann so, dass die Familien sich untereinander was bezahlen? Weil ich meine, da ist man natürlich auch...
Nein, die Familien, das war damals zumindest selbstverständlich, dass man das gegenseitig so unterstützt. Und übrigens, ich will DDR nicht nachweinen, ja, aber in DDR-Zeit war auch diese Solidarität auch ein bisschen mehr da als heute, dass man durch vielleicht Not, dass man sich gegenseitig und sehr stark unterstützt hat. Man hat sich mal Obst und Gemüse mal gereicht über Gartenzaun nach dem Motto, Thomas, ich habe gerade mehr Tomaten und so, möchtest du was haben oder was weiß ich.
Da sind wir wieder im Kleingarten.
Da sind wir schon mal im Kleingarten und in Senegal war das damals zumindest sehr, sehr ausgeprägt. Ich will nicht sagen, dass es heute gar nicht gibt, aber durch die Veränderungen in den Gesellschaften ist es vielleicht heute auch nicht mehr so wie damals.
Wie ist es denn, wenn Sie heute in den Senegal zurückkommen, als derjenige, der es in Deutschland zu etwas gebracht hat? Haben Sie da eine besondere Stellung? Ist das Thema?
Ja, es ist leider so, dass in Senegal, was heißt leider? Es ist in Senegal so, dass es auch überall so mittlerweile durch Social Medien und sich herumgesprochen hat, dass ich der erste Schwarze im Deutschen Bundestag bin. Und da sind die Senegalesen sehr stolz drauf. Also ich denke, das hat mit mir eigentlich nichts zu tun. Das ist eigentlich ein Armutszeugnis wie Deutschland, dass jemand, der hier studiert hat und die Sprache gelernt hat, promoviert hat und sich für Kleingartenwesen interessiert, dass wenn er im Bundestag sieht, dass das eine große Sensation ist, nach 30 Jahren fast. Ja, aber in Senegal, die Leute nehmen das mit Stolz auf und das wird immer wieder erwähnt und wird als Vorbild für Afrika. Da bin ich ja ganz vorsichtig. Und,
Afrika ist eben Kontinent.
Ja, Afrika ist ein Kontinent, ist kein Land. Da wird gesagt, du bist nicht nur Vorbild für Senegal, du bist ein Vorbild für Afrika, weil du der erste Schwarze im Deutschen Bundestag. Ja, das damit werde ich begegnet, ist nicht immer angenehm, weil dann fühlst du dich doch übermäßig mit Lob beschüttet.
Gibt es auch irgendwelche Erwartungen an Sie?
Ja, das ist klar, das ist auch Erwartung, dass man dann sagt, das ist allererste Frage, und was tust du für Senegal? Sage, ich kann erstens sagen, ich bin von Hallenserinnen und Hallenser gewählt und wieder gewählt. So, das heißt, die Hallenser sind meine Zielgruppe. Erstens. Zweitens, ich verliere natürlich den Blick über Afrika und Senegal auch nicht. Also ich tue alles, was ich kann. Kontakte knüpfen und Unterstützungsmöglichkeiten, Informationen dazu geben. Aber in erster Linie bin ich Deutscher, Sozialdemokrat und Abgeordneter in Halle an der Saale.
Karamba Diawi, Sie haben Anfang der 80er Jahre in Dakar Biologie und Geologie studiert. Wie kam es damals zu dem Entschluss, in die DDR zu gehen?
Ja, ich hatte die Möglichkeit nicht gehabt, in Senegal weiter zu studieren. Dann, meine Eltern sind ja, wie schon erwähnt, gestorben und habe kein Geld, weiter zu studieren. Und dann habe ich mich dann irgendwie informiert darüber, wie es weitergehen kann. Deshalb hatte ich mich beworben um ein Stipendium. DDR war ja Zufall, weil es war ja so, dass ich mich beim Internationalen Bund mit Sitz in Prag damals beworben habe. Es hätte Bulgarien sein können, es hätte Sowjetunion sein können und hätte auch Tschechische Republik sein können oder damalige Tschechoslowakei. Und das ist nur DDR geworden, habe ich das nicht bereut. Und ich hätte dann sowieso eine andere Sprache lernen müssen. Denn die Länder, die in Angebot waren, das waren keine Länder, wo Französisch gesprochen wird. Dann kam dann Zufall, dass ich dann für DDR dann das Stipendium bekommen habe, müsste dann natürlich sofort dann Deutsch lernen.
Und Sie haben, glaube ich, dann einen neunmonatigen Crashkurs gehabt.
Genau, 9 Monate Deutschkurs, Intensivkurs am Herder-Institut in Leipzig, sehr intensiv. mit wirklich sehr guten Methoden. Denn nach 9 Monaten, wenn du das nicht schaffst, wenn du die Prüfung nicht schaffst, dann musst du nach Hause. Das wusste ich damals.
Also war großer Druck da.
Der Druck war da, aber ich wusste, sage, das hängt alles von dir ab. Wenn du diesen Sprachkurs schaffst, dann darfst du studieren. Dann hast du 6 Jahre, 1 Jahr Sprache, 5 Jahre Studium, alles kostenfrei. Wusste dann, dass es alles von mir abhängt. Und das hat auch geklappt.
Welche Vorstellungen hatten Sie denn eigentlich, bevor Sie dann in die DDR gegangen sind, was Sie dort erwarten würde?
Ja, ich hatte natürlich viele Vorurteile, weil Senegal war ja kein sozialistisches Land. Das war eine sogenannte NSW, nicht sozialistische Weltwirtschaftssystem. Und das heißt, das Leben dort war ganz anders organisiert. Das war freie Gesellschaft, demokratisches Land auch. Und kam in DDR, da hatte ich ja sehr viele Vorurteile.
Zum Beispiel?
Ja, mein Englischlehrer hatte zum Beispiel zu mir gesagt, also zu uns gesagt, ja, Sozialismus, das ist Länder, wo alle die gleiche Zahnbürste haben. Die Frauen haben alle die gleiche Kleider. Und wenn jemand Mütze hat, das sind alle gleiche Mütze und so weiter und so fort. Da habe ich gesagt, oh Gott, wie langweilig kann denn das sein, wenn du in diesem Land kommst? Ja, und dann bin ich dann in Berlin angekommen am 2. Oktober 1985, 15.15 Uhr. Und dann mein erster Blick war zu gucken, da wie die Leute dann angezogen sind. Ja, und das war alles natürlich Vorurteile, die ich
und es gab mehr
hatte.
Farben und mehr Zahnbürsten.
Genau,
auch.
Als das war, das ich erfahren hatte. Ja, ansonsten hatte ich wirklich, war ich politisch interessiert, wusste natürlich über den Zweiten Weltkrieg, Ersten Weltkrieg auch und dann die Teilung Deutschlands. Das wusste ich, dass es 2 Systeme sind, die Bundesrepublik Deutschland und die DDR. Damit hatte ich mich natürlich auseinandergesetzt.
War Ihnen auch bewusst, dass es einige Menschen gibt, die eben nicht zufrieden waren mit der DDR?
Nein, damals war das nicht bewusst, weil die Quellen, um sich zu informieren, Mitte der 80er Jahre, die waren nicht so wie heute. Ich weiß, dass man berichtet darüber, dass es keine freie Gesellschaft in dem Sinne ist, wo man dann überall reisen kann. Das wusste ich, dass mit Meinungsfreiheit, dass das auch nicht so ist wie in Senegal damals. Das wusste ich alles, aber dass die Unzufriedenheit bei einigen groß ist, das haben einige natürlich auch nicht so öffentlich gemacht. Ne? Mhm. Also als jemand, der neu gekommen ist, hast du auch sehr, sehr schwer den Durchblick gehabt, denn wir waren in unserer Studentenblase. Wir waren in Studentenwohnheim untergebracht, wie alle anderen Studenten. Die Vertragsarbeitnehmerinnen und Vertragsarbeitnehmer, die waren auch in Heime untergebracht. Wir hatten kaum Kontakt zu normalen DDR-Bürgern. An der Uni, Studenten, Dozenten, das war okay.
Also die internationalen Studenten sind unter sich geblieben?
Alle, die sind unter alle, sich, waren okay. Alle in Studentenwohnheimen, natürlich im Studium mit DDR-Studenten, aber in den Heimen waren wir alleine unter uns meistens, mit DDR-Studenten, aber nicht mit Bevölkerung, meine ich. Ja, ja, man hatte keine Wohnung. Es war Ausnahme, eine eigene Wohnung in der Stadt zu nehmen. Es gab bestimmte Länder, wo das möglich war, sogenannte Valuta-Studenten, das war Studenten, die Geld bezahlt haben, deren Länder Geld bezahlt haben, Syrer oder Libyen und so weiter oder Zypern und andere. Aber sonst alle anderen, das war so gedacht, dass man wirklich in Studentenwohnheim lebt. Da ist man mit deutschen Studenten zusammen, aber mit der Bevölkerung hat man ja kaum Kontakte. So,
und hatten Sie denn trotzdem Gefühl dafür, wie die Leute in der Bevölkerung Ihnen begegnet sind? Also wenn Sie jetzt unterwegs waren in Halle, wo Sie studiert haben?
Ja, in der DDR-Zeit war ja so, dass natürlich diese Völkerfreundschaft war von der Politik großgeschrieben. Bei den geordneten Veranstaltungen, die wir hatten, internationale Konferenzen an der Universität und so weiter und so fort, da kamen wir natürlich mit Menschen zusammen, wir haben zusammen gefeiert, aber man geht nicht in der Tiefe. Ja, es wird auch politisch sich auch nicht auseinander ausgetauscht, so tiefgründig. Ich bin ja jemand, der sehr offen ist, kontaktfreudig ist. Da wurde ich dann ab und zu mal in den Familien eingeladen. Da habe ich ja mitbekommen, dass wenn ich da bin, dann wird anders gesprochen. Und kaum habe ich den Saal verlassen, dann wird ein bisschen detailliert gesprochen. Wenn ich reinkomme, dann siehst du sofort, dass die Sprache sich geändert hat. Ja, also
das inwiefern hat sich das geändert?
Bitte? Ja, man hat ein bisschen vorsichtiger gesprochen. Okay. Man hat bestimmte Dinge nicht so richtig mit Namen genannt und habe dann die Unsicherheit mitbekommen nach dem Motto, naja, da ist jemand da, wer weiß, ne? Okay. Nach dem Motto Spionage und ähnliche
Dinge. Gut, aber das hatte letztlich nichts damit zu tun, dass Sie aus dem Senegal
gekommen sind? Nein, man war vorsichtig. Ja. Jeder war dem anderen gegenüber zum Teil vorsichtig. Viele, die in Betriebe waren, haben sowas auch erzählt, dass man immer aufgepasst hat, nicht alles zu sagen, damit man keine Schwierigkeit bekommt.
Sie haben diese verordnete Völkerfreundschaft angesprochen. Damit einhergehend war ja auch eine fehlende Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Jetzt wird oft diskutiert, ob hier vielleicht die Wurzel liegen könnte, dass sich nach der Wiedervereinigung rassistisch motivierte Gewalt in Ostdeutschland besonders heftig gezeigt hat oder heute die Wahlerfolge der AfD. Wie sehen Sie das?
Ja, also wirklich sehr, sehr schwierig, das so pauschal so zu sagen. Ich würde sagen, ja, es gibt Teile der Bevölkerung, wo man das so spürt, ob das Leute sind, die seit langem arbeitslos sind oder mit Rentenfragen nicht zufrieden sind, dass man das als Anlass nimmt, um bestimmte Erklärungsmuster zu finden. Das hat mit dem Mangel an kritischer Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Verhältnissen viel zu tun. Aber ich will nicht die gesamte Bevölkerung jetzt pauschal so abtun, dass alles mit DDR zu tun hat. Denn wir haben viele jüngere Leute, die auch recht populistisch orientiert oder recht radikal zum Beispiel sind, die nach der Wende geboren sind. Ne? Und der Einfluss ist, hat mit DDR überhaupt nichts zu tun. Aber die tiefgründige Unzufriedenheit in Teilen der Bevölkerung, ich würde sagen, das gibt Gruppen dabei, die vielleicht doch mit diesem Mangel an Auseinandersetzung zu tun hat, aber andere denken, dass ja, die Lösung ihrer Probleme so einfach ist, 1 + 1 = 2, da politische Gruppierungen gibt, so etwas suggerieren, nach dem Motto, wenn wir keine Flüchtlinge hätten, hätten wir die Rentenprobleme geklärt seit lange oder Pflege wäre nicht so teuer, wenn keine Flüchtlinge da sind, solche Schubladen nach dem Motto, das sind die, das sind wir, das sind Menschen, die die Spaltung der Gesellschaft nach vorne treiben. Wir brauchen keine Spaltung, sondern Zusammenhalt in dieser Gesellschaft. Die Herausforderungen sind groß. Aber dafür sind wir auch da als Politik, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass das Leben der Menschen verbessert wird. Das tun wir an vielen Stellen, auch wenn bei manche Probleme da nicht so schnell geht, wie einige sich das wünschen.
Karamba Diaby, ich möchte gerade noch mal kurz mit Ihnen in den Schrebergarten gehen, weil wir das nun schon 2-3 Mal erwähnt haben. Mhm. Wie ist denn Ihre Begeisterung überhaupt entstanden für Schrebergärten?
Ich hatte das Glück, meine Dissertation über Schadstoffbelastung von Schrebergärten in Halle zu schreiben. Als Chemiker habe mein Diplom gemacht, zunächst über Schwermetallbelastung der Saaleauer. Und das hat sehr gut funktioniert mit Geräten, die ich getestet habe. Dann kamen die Geografen auf den Chemiker zu, interdisziplinäres Thema, Schwermetallbelastung, aber auch die Analyse des Kleingartenwesens. Und ich habe festgestellt, dass erstens die Kleingärtner sind, das ist ein nettes Völkchen. Mhm. Und wenn man die kennenlernt, dann fallen alle Vorurteile weg, die man vorher hatte.
Also war das auch wieder ein Punkt, wo Sie sich Ihren eigenen Vorurteilen stellen mussten?
Genau, weil man hat immer gehört, oh Gott, die Kleingärtner, die sind ja ein kleiner, riesiges Völkchen und so weiter. Das stimmt alles nicht. Also da sind Leute, die sehr aufgeschlossen sind, die für eine gemeinsame Sache stehen. Das Kleingartenwesen, das Pflegen von dieser Kleingartenthematik, das war wirklich, was mich begeistert hat. Und vor allem das Bundeskleingartengesetz. Das hat Regeln, die aufgestellt sind. Wenn man damit klarkommt, dann kommt man mit den Kleingartenfreunden klar, wenn man dann die Regel einhält. Und deshalb finde ich, das Bundeskleingartengesetz ist unser Grundgesetz in Miniatur. Mhm. Denn das Grundgesetz legt auch Regeln fest. Wenn man die einhält, dass man nicht die Würde des Menschen in Frage stellt, dass man die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau nicht in Frage stellt oder Religionsfreiheit nicht in Frage stellt, dann gehen wir ganz normal miteinander um. Wir können uns demokratisch auseinandersetzen und auch heftig kann man das machen, aber die Würde des Menschen bleibt dabei geachtet, ohne Gewalt. So bei Kleingartenwesen ist das Gleiche. Wenn ich dann die Ordnung nicht einhalte, ich versuche nicht bestimmte Dinge, die das Bundeskleingartengesetz festschreibt, beispielsweise die Mischung, dass ein Drittel Anbau von Pflanzen und Obst und so weiter und ein Drittel Wiese und ein Drittel Fläche dafür meine Laube. Wenn ich das nicht respektiere, dann kann sein, dass der Vorstand dann nicht zufrieden ist. Dann heißt dann, naja, das ist der Meier da an der Ecke. So, wenn du das alles machst, das ist der Kleingartenfreund Thomas. Ja. So, und das spielt eine große Rolle. Deshalb appelliere ich jedem, der das Grundgesetz wirklich verstehen will, der muss das Bundeskleingartengesetz lesen. Dann versteht er auch, dass es Regeln gibt in dieser Gesellschaft, die sollten wir alle respektieren.
Oder einfach mal ein Wochenende im Kleingarten verbringen. Und Sie werden, glaube ich, in Zukunft häufiger im Kleingarten sein, weil Sie haben gerade, da läuft
ja,
eine
also
Anfrage.
Meine Frau hat ihren Widerstand aufgegeben und die hat mir bis jetzt gesagt, ich würde dann am Wochenende mich überall rumtreiben, ich bin nicht da am Wochenende, deshalb will sie mit mir keine Kleingartenparzelle. Jetzt hat sie den Widerstand aufgegeben. Ich habe auch mir vorgenommen, Wochenende im Kleingartenparzelle zu sein. Wir werden am Wochenende unseren ersten Besuch haben, wo wir uns eine Parzelle angucken. Da freue ich mich schon drauf.
Sehr gut. Ja, wenn man hört, wie Sie für Kleingärten und überhaupt natürlich für das Thema Umwelt brennen. Sie waren auch längere Zeit in der Heinrich-Böll-Stiftung, was eine parteinahe Stiftung von Bündnis 90 Die Grünen ist. Warum sind Sie eigentlich nicht zu den Grünen gegangen? Warum zur SPD?
Ja, damals, als ich mich entschieden habe für eine Partei, mich zu engagieren, war das so, dass die Themen natürlich bei SPD waren aus meiner Sicht da viel, viel breiter aufgestellt als damals die Grünen. Und dann hatte ich natürlich sehr, sehr viele persönliche Kontakte bei den SPD-Leuten, wo ich gar nicht wusste, dass sie SPD sind. Und nachher habe ich gewusst, dass sie Parteimitglieder sind. Lange Rede, kurzer Sinn, das Thema, was für mich ganz wichtig war, was mit eine große Rolle gespielt hat, das Thema Bildung.
Warum ist das für Sie so ein wichtiges Thema?
Das ist wichtig, weil mein Lebenslauf, wenn man das richtig liest, in meinem Buch Mit Karamba in den Bundestag, dann sieht man auch, dass dieser rote Faden für mich ist, dass als Kleinkind, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, unterstützt zu werden, unabhängig von Geldbeutel der Eltern oder unabhängig davon, ob meine Eltern leben oder nicht. Ich hatte keine Eltern. Und trotzdem habe ich Unterstützung bekommen. Das heißt, in der Sozialdemokratie habe ich erfahren, damals, wo ich eingetreten bin, dass das Mittelpunkt steht, dass jedes Kind soll erfolgreich im Bereich Bildung und Ausbildung sein, unabhängig von Postleitzahl und unabhängig von Geldbeutel der Eltern. Das hat mich geprägt und habe dann gesehen an meinem eigenen Leben, dass das auch so war, dass ich unterstützt war durch Stipendium, durch familiäre Solidarität und unterschiedliche andere Quellen, die ich dann nutzen konnte, unabhängig davon, dass, ob meine Eltern leben oder nicht. Und das ist dann etwas, was mich richtig geprägt hat.
Und das sehen Sie in der SPD am besten repräsentiert?
Damals, als ich entschieden habe, war das ein entscheidender Faktor. Und das Thema Umwelt konnte ich trotzdem auch in der SPD gut begleiten. Und was nicht unwichtig ist, Parteien sind fast Familie. Ich hatte viele Freunde in der SPD. Das ist auch wichtig.
Sie haben gerade gesagt, also mir sind eben diese Themen auch sehr wichtig, Umwelt, Bildung, und wollten sich eben nicht auf das Thema Migration und Integration reduzieren lassen. Jetzt sind Sie mittlerweile aber doch Integrationsbeauftragter der SPD-Bundestagsfraktion. Warum?
Ja, das ist ein Prozess, der dann sich in den letzten 6 Jahren so sich eingespielt hat, dass ich festgestellt habe, das Thema Integration ist, wie einige dann das so einseitig betrachten, ist das nicht so. Das heißt, ich betrachte Integration als ein breites Feld. Ich definiere das auch als Teilhabe im Bereich Bildung zu ermöglichen, Teilhabe im Bereich Soziales, Teilhabe im Bereich Kultur, Teilhabe im Bereich Gesellschaft. So, wenn man das so betrachtet, dann ist Integration nicht eng zu sehen, sondern als Bildungspolitiker, Forschungspolitiker kann ich wohl sehr gut die Teilhabe der unterschiedlichen Gruppierungen in dieser Gesellschaft auch mit befördern, indem ich dann ihre Belange auch immer zum Thema mache, dann ist das auch Integration im Großen und Ganzen. Das heißt,
Ich frage mich manchmal, wäre nicht sowieso eigentlich Identifikation der bessere Begriff als Integration? Weil Integration heißt immer so, ja, ich muss jetzt alles so machen.
Ja, ich würde, Identifikation ist mir so eng gefasst, ich würde sagen Teilhabe. Mhm. Teilhabe in der Gesellschaft, zu den unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft, wenn man dann diese Teilhabe ermöglicht. Natürlich ist das keine Einbahnstraße, beide Seiten, die Mehrheitsgesellschaft, aber auch die Menschen, die im Mittelpunkt stehen in diesem Zusammenhang, müssen dann alle mitwirken, die Teilhabe ermöglichen und sie auch sich beteiligen, dann ist das für mich Integration und nicht einseitig zu sagen, das sind die, die müssen wir integrieren in den Gesamten. Das ist so einseitig.
Karamba Diaby. In Ihrem Buch habe ich gelesen, dass Deutschland jetzt Ihre Heimat ist. Was zeichnet dieses Heimatgefühl für Sie aus?
Für mich Heimat ist da, wo ich mich wohlfühle, wo ich meine Freundinnen und Freunde habe, meine Familie habe, wo ich mich relativ sicher fühle. Und das ist Halle an der Saale, eine Stadt, in der ich wohne. Seit 34 Jahren habe ich die Stadt nie länger als 4 Wochen verlassen und wurde von den Hallenserinnen und Hallenser im Bundestag gewählt und wiedergewählt, im Stadtrat 6 Jahre lang.
Sie sind ja auch einer der größten Fans von Halle, möchte ich sagen, an der
Stelle.
Ja,
das muss man sagen, weil Halle hat ja Besonderheiten. Ne? Also eine der dicht besiedelten wissenschaftlichen Einrichtungen sind in Halle eine wirklich internationale Einrichtungen mit Bildung und Forschung. Eine der Städte mit den intensivsten Zahl von Kleingartenanlagen. Und Halle hat die erste Frau, die in Deutschland überhaupt zum ersten Mal promovieren durfte, Dorothea von Erxleben, 17. Jahrhundert. Und Halle ist die Stadt, wo der erste Schwarze in Europa studieren durfte, Anton Wilhelm Amo in 18. Jahrhundert. Also, wer Halle nicht kennt,
es gibt ein Denkmal für ihn.
Es gibt ein Denkmal für ihn, also so eine Statue, die andeutet, dass Solidarität mit afrikanischen Völkern. Wer Halle nicht kennt, sollte sich wirklich auf den Weg machen, um Halle zu besuchen.
Und Halle hat Sie und heute hatten wir Sie. Danke, dass Sie hier waren. Karamba Diaby.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.